Ja, willkommen zu einer neuen Folge Apero Schmidt. Der Verlag Hermann Schmidt nennt das Format hier ja den Treffpunkt für Kreative. Oder ich glaube ja, das ist so ein verrücktes Sozialexperiment. Weil jetzt diskutieren hier in dieser Folge gerade zwei Texter über ein Buch, über Text. Das Buch heißt Corporate Language, ein Praxisbuch. Warum Marken in der digitalen Welt eine stärkere Stimme brauchen. Das steht zumindest so auf dem Titel. Und zur Beruhigung, das wird jetzt hier keine Werbeveranstaltung. Allein schon deswegen, weil wir hier beide keine Lust drauf haben. Idealerweise... Also unser Ziel ist, es wird eine interessante und lehrreiche Stunde zum Thema Text und Sprache. Und apropos Sprache, wer spricht hier überhaupt? Ich bin André Hennen. Ich bin seit 15 Jahren Texter und auch Autor bei Schmidt. Meins heißt Kunst, Kommerz und Kinderkriegen. Da geht es um den Einstieg in Freelance, Festanstellung, Firmen- und Familiengründung. Und bevor ich diese vier Sachen alle mal gemacht habe, war ich mal Schüler an der Texterschmiede in Hamburg. Und die wurde zufälligerweise von meinem Gast hier gegründet. Das ist nämlich Armin Reins. Hallihallo.
Hallo André.
Als Karin von Verlag mich gefragt hat, ob ich Lust auf diese Podcast-Folge habe, hat sie mich ja erstmal vorsichtig gefragt, wie wir so zueinander stehen, weil du ja Chef der Schule warst und da weiß man ja nie. Aber da fiel mir tatsächlich, als sie gefragt hat, erstmal auf, dein Name begleitet mich ja schon geradezu zwangsläufig, seit ich Texter bin. Aber so richtig miteinander gesprochen haben wir tatsächlich in der gesamten Zeit nie.
Man darf ja keine Abhängigkeiten mit Schülern haben als Lehrer.
Ah ja, natürlich, natürlich. Genau, nee, das holen wir jetzt nach, würde ich sagen. Also Armin, du hast ja schon einige Bücher, auch mit zum Thema Sprache und Text geschrieben. Warum hat jetzt Corporate Language das Praxisbuch jetzt noch gefehlt?
Ja, ich glaube, ganz wichtig war, dass die Bücher, die wir da vorgeschrieben haben, aus einer Zeit waren, wo ja, Print noch wichtig war und also wichtig war und ist. Aber vor allen Dingen Schreiben waren Texte, die man geschrieben hat, zum Lesen. Also man nimmt entweder eine Seite Buch in die Hand oder eine Zeitschrift oder man geht mit einem Wischer über eine Internetseite und liest dort etwas. Und sagen wir mal so, seit 2-3 Jahren ist das Sprechen das neue Wischen. Also das Buch widmet sich vor allen Dingen auch dem Thema Voice-Assistenten zusammen mit KI. Überhaupt Voice und Audio ist wahnsinnig wichtig und das fehlte eigentlich. Ich habe ja 2006 das erste Corporate Language Buch geschrieben. Wenn man sich das vergleicht, dann denkt man, Gott, 14 Jahre ist das erst her. Aber es sind Welten zwischen der Zeit, wo wir damals wirklich über Texte gesprochen haben, die gedruckt wurden oder die im Internet standen. Da gab es ja selbst Social Media noch nicht so ganz richtig. Und heute sind wir wahnsinnig Schritte voran und deswegen war es Zeit, ein Buch zu schreiben über das Thema Voice und Sprache.
Ja, das war ganz, also ich merke das ja auch immer selber als Texter, dass eigentlich der Beruf immer so, interessanterweise immer so halb abgeschrieben wird, wir brauchen heute noch einen Texter, wir brauchen irgendwie so VR, AR, irgendwas, was...
Ja, ich glaube, wir haben noch nie so viel gelesen wie jetzt.
Das glaube ich nämlich
aber
auch.
Aber es gab noch nie so viele Menschen, die sagen, ich lese doch gar nicht mehr. Also die lesen und wir schreiben auch wahnsinnig viel. Wir schreiben, obwohl wir eigentlich alle gar nicht mehr sagen, wir schreiben gar nicht mehr. Wir schreiben aber ständig, pausenlos in Blogs. Und wir sind unterwegs am Schreiben oder jetzt auch im Sprechen zunehmend.
Ja.
Und das ist eine interessante Entwicklung. Also immer mehr Menschen wollen ganz viel Information, irrsinnig viel Information. Noch nie wollten Menschen so Informationen wie jetzt und noch nie wollten Menschen so wenig lesen.
Ja, ich finde das ja auf Instagram, fand ich das die letzten Jahre so eine interessante Entwicklung. Weil erst war ja immer... Twitter ist also nur Text, dann Facebook ist also Text mit Bild und dann kam Instagram so als die Erlösung, dass man nicht endlich so viel lesen müsste.
Und jetzt schreiben die auf Instagram auch.
Und jetzt sind die Texte auf Instagram somit die längsten in Social Media. Ja. Das ist total verrückt. Also, aber das ist aber eigentlich auch interessant, also um mal so ein Thema aus dem Buch zu nehmen, nämlich tatsächlich Social Media. Und was mir ja immer auffällt, also man entwickelt ja öfter mal so ein Persona für eine Marke. Das ist halt immer eine Firma, wie sprechen wir eigentlich in Social Media? Mhm. Und mein Gefühl ist, dass diese Entscheidung so gut wie immer so ausgeht, dass sich die Firma dafür entscheidet, ja, der Praktikant schreibt. So, das ist so bei Netflix zum Beispiel. So, das ist so, das, oder bei ganz vielen großen Marken, das ist das so betont, also so betont schlecht gemacht.
Ja, wir stellen uns immer den Menschen, der die neuen Medien nutzt, als junge Menschen vor.
Ja.
Und da muss ich sagen, ich habe jetzt gerade, letztes Jahr ist meine Mutter ins Altersheim gekommen Und da habe ich dann mal ein Altersheim von innen gesehen. Und das ist hochinteressant, wie viele 80-Jährige per E-Mail mit ihren Angehörigen kommunizieren. Und wie fit die sind. Also wir haben ein völlig falsches Bild im Auge über Mediennutzung. Auch Social Media, ja. Da gibt es Senioren, die können flott WhatsApp ohne Problem. Wobei, ist WhatsApp eigentlich Social Media? Ich weiß es gar nicht.
Doch, auf jeden Fall.
Doch, würde ich auch noch dazu zählen. Aber es ist eigentlich schon so ein Gebrauchsmedium. Aber ich glaube, wir haben diesen Praktikanten, haben viele noch im Auge. Aber das ist, glaube ich, jetzt, was du da erzählst, ein typisches Phänomen für B2C. Beim B2B ist man schon weiter. Da weiß man schon ein bisschen mehr über seine Zielgruppen.
Ja, das ist, ja, ich finde das, man folgt ja logischerweise so als Konsument dann doch immer den B2C-Marken. Ah, das stimmt tatsächlich. Also bei den Älteren tatsächlich, bei meinen Eltern ja auch. Also die merken halt, bis ich mal anrufe, das nervt, aber SMS ist innerhalb von 5 Minuten beantwortet.
Ich sage ja immer, wenn man erstmal über Zielgruppen spricht, dann gibt es die meisten schon gar nicht mehr. Also wir müssen die jungen Leute ansprechen. Wie sind die denn? Ja, so und so. Ich sage schon lange nicht mehr. Ja. Weil in dem Augenblick, wo wir uns darüber unterhalten, verändern die sich.
Ja, das ist immer diese, hier in Hamburg nennt man immer den Rahlstedt oder so Effekt. Das ist immer, wenn irgendwie so wenn das Dorf in den Club kommt, dann ist der Club schon durch.
Richtig, ja.
Das ist, sobald die Marketingleitung über eine Plattform redet, ist eigentlich die Zielgruppe schon bei der nächsten.
Ich habe neulich mal wieder aufgeräumt und habe so ein paar Präsentationen gefunden von Second World. Das war spannend. Stimmt. Da hat man und damals war ich schon, das ist die neue kommende Thema, das neue Thema. Also, es wird um Second World, wenn wir nicht herumkommen. Heute gibt es ja kaum noch Menschen, die das kennen. Das hat so das Niveau von Bildschirmtext, ja.
Ja, das war so ein Wahnsinnshype damals.
Ja, absolut.
Da war jeder und dann auch ganz schnell wieder weg. Ja, das war verrückt.
Aber wir kommen zum Thema.
Aber ja, absolut. Ja, genau, das ist ja das Konzept hier. Wir haben ja schon, das ist ja Apero, sagte sagte Karin. Nee, aber bei Social Media oder was würdest du denn oder bei B2B jetzt auch sagen, was ist denn so der häufigste Fehler, der da so gemacht wird?
Der häufigste Fehler ist, dass man, ich glaube, zwei Sachen. Das erste ist, glaube ich, dass man das immer denkt, B2B muss kompliziert sein und B2B ist ja, das können ja, wir reden von Fachleuten zu Fachleuten.
Ja.
Und das ist nicht richtig. Das muss nicht kompliziert sein. Das kann wahnsinnig spannend sein, weil wir haben im Deutschen und generell, aber natürlich in Deutschland, der deutsche Mittelstand ist groß in dem Maschinenbau, in der Chemie, in solchen Dingen, wo Experten was sich Geniales ausgedacht haben und die haben dann eine Story zu erzählen über etwas, was sie 7 Jahre entwickelt haben.
Ja.
Das kann wahnsinnig spannend sein. Und das Zweite ist, dass sie sich oft nicht als Marke verstehen. Also dass viele denken, das Produkt verkauft sich sowieso, weil es ist gut, es muss gut sein. Ich habe es ja entwickelt. So. Deswegen, also eine ist wirklich Storytelling. Und Storytelling ist finde ich, das Schönste, was es für den Beruf des Kreativen gibt. Speziell, wenn jemand zu dir kommt, der seine Sache nicht in 1-2 Sätzen erzählen kann. Da kommt jemand, ich erlebe das oft, die können dir stundenlang etwas über Chipkarten-Lesegeräte erzählen oder sowas. Aber die kriegen das nicht auf die Reihe, das in 2 Sätze zu packen. Und die finden den Kern nicht. Und das andere ist, und das finde ich auch ganz spannend, dass es doch zunehmend Mittelständler gibt. In Deutschland ist man ja im Mittelstand bis 6.000 Mitarbeiter, so wie Porsche, die bezeichnen sich auch als Mittelstand, die dann sagen, wir wollen eine Marke, internationale Marke werden. Und wenn man dann diese Leute, wo echt noch der Unternehmer da ist, wo der Erfinder da ist, wenn man die dazu kriegt und sagt, ihr werdet eine Marke, das ist faszinierend. Die beiden Sachen, daran krankt es. Da gibt es sehr wenige, die das erkennen. Gott sei Dank ein paar mehr. Aber es gibt immer noch derjenige, der sagt, oh, der Vertrieb ist da. Und wir haben, glaube ich, auch noch, wir haben ein Projektmanagement, ein Produktmanagement, wir haben einen Vertrieb. Und irgendwie ist da auch noch ein Marketing so.
Aber was ist denn deren Problem?
Der Problem ist, dass sie nur mit Produktstory alleine auf dem internationalen Markt nicht weiterkommen. Wenn du heute ein Schraubenhersteller aus Deutschland bist, bleiben wir mal bei dem Beispiel.
Ja.
Dann konkurrierst du ja auf dem Weltmarkt. Und auf dem Weltmarkt bist du immer der Teuerste. Wenn du aus Deutschland kommst, bist du immer der Teuerste. Weil du hast hier die höchsten Löhne, du hast die höchsten Auflagen und, und. Du kannst gar nicht anders. Das heißt, wenn du über den Preis mit dem Einkauf sprichst, mal angenommen, du bist jetzt bei dem Beispiel, du bist ein deutscher Schraubenhersteller mit Spezialschrauben und du willst auf den koreanischen Markt, so, dann wirst du damit dich mit Einkäufern unterhalten. Die gucken auf den letzten Cent, vielleicht sogar auf den halben Cent. Und da hast du verloren. Also wirst du den Mehrwert rausarbeiten müssen. So, was ist der Mehrwert von einer Schraube? Es muss ja irgendetwas sein. Jetzt kann ich sagen, ich fotografiere sie schöner als andere. Ja, aber die sind alle gut fotografiert. Im Zweifelsfall habe ich gar nicht das Geld, um den richtig teuersten, genialsten Fotografen mir zu holen für meine Schraube. Oder ich hole mir Stockmaterial von Getty. Das sieht dann auch ein bisschen komisch aus, wenn ich Schraube eingebe. Zumal meine Schraube ja dann nicht dabei ist. Also man merkt, da kommt mal eine Grenze. Dann habe ich, wenn ich Glück habe, habe ich einen guten Vertriebler. Ja. Aber auch der Vertriebler wird irgendwie eine Story finden müssen. Die ist besonders gut, weil. Und das fehlt denen. Und das brauchen sie, weil sie, wenn sie international konkurrieren, müssen sie sagen, ich bin besser, weil. Weil, jahrhundertelange Geschichte, wir haben es erfunden, weil ja. Wir sind thermobeschichtet, wir sind weniger CO2 bei der Produktion, was auch immer. Also den Mehrwert so toll zu erzählen. Ja, daran fehlt es denen. Das haben sie, das erkennen viele. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das nicht erkannt haben. Und natürlich gibt es große Unternehmen wie Siemens, ja. Ne? Ingenuity for Life ist eine perfekte Kampagne dafür. Aber der Mittelstand sucht immer noch seine Stories und tut sich schwer damit, sie zu finden.
Wie ist die Kampagne, die du gerade gesagt hast?
Siemens ist ja ein Unternehmen gewesen, das sehr stark, wenn man mit Siemens zu tun hat, weiß man, Siemens kommt aus einer Ingenieurshistorie. Ja. Wenn man mit denen spricht, dann redet der Ingenieur. Der hat das Produkt entwickelt und er erzählt seine Geschichte.
Ja.
Das heißt, er erzählt eigentlich die Geschichte seines Produktes. Wie haben wir es entwickelt? Was sind die besten, die Fakten dabei? Was sind die Features und warum kann das Feature mehr als das andere? Und was bringt das Feature noch und so weiter? Also es ist rein ein Feature. 16 Benefits bringen mehr als einen. Und packen wir 16 Features da rein. So, das ist in der Vergangenheit die Siemens-Story gewesen. Und das war auch German Engineering. Also ich erzähle ganz viel über mich, ja. Aus der Wir-Sicht und zeige, was ich besser mache. So, und dann irgendwann hat dann Siemens gemerkt, da gibt es andere auf der Welt, ob das General Electric ist in Amerika oder ob das Kawasaki oder Mitsubishi sind auf der Welt, die haben keine perfekten Produkte. Da ist gar nicht so viel Ingenieursleistung. Aber sie können es dir viel spannender und geiler erzählen. Ja? Und uns hat mal einer erzählt, aber das war nicht bei Siemens, woanders, das war ein ähnliches Unternehmen, und sagte, wissen Sie, wir gehen erst in den Markt, wenn wir 165%ig sicher sind, dass wir ein geiles Produkt, fertiges Produkt haben. Und die da drüben, die gehen mit 75% in den Markt. So, und dann treten die gegeneinander an. Und dann haben sie ein Problem, weil die anderen können das halt. So, und da musste Siemens das auch lernen, dass die Story teilweise besser war, wenn sie über die Emotionen kam, wenn sie Mehrwert erzählt haben, wie erleichtert die Arbeit, schont die Umwelt, sorgt dafür, dass Menschen agiler arbeiten können, was auch immer. Also die sogenannten, früher hatte man also die weichen Faktoren.
Ja, ja.
Ja, das war ja immer so ein böses Wort da. Ja? Und wir haben auch weiche Faktoren. Hard Facts, eigentlich zählten ja früher nur die Hard Facts. Aber sie haben gemerkt, in dieser Welt, wie sie heute unterwegs ist, zählt nicht mehr die harten German Hard Facts, sondern es zählen halt auch weiche Faktoren. Und dem deutschen Ingenieur ist nichts zu schwer, außerdem der Sprache. Er kann es nicht weich erzählen, er kann es nicht emotional erzählen. Und daraufhin hat dann Siemens sich verändert und hat eine Corporate Language auch geschrieben. Darf ich sagen, dass wir dabei geholfen haben? Ja, wir haben ja ihnen dabei geholfen. Weil es war spannend, sich mit Ingenieuren zu unterhalten. Ich mag ja deutsche Ingenieure. Ich finde es faszinierend, wenn Menschen 7 Jahre an der Veränderung eines Knopfes nachdenken. Ja. Und wir haben gesagt, ihr müsst Stories erzählen. Und die Story von Siemens ist eine ganz andere als die Feature. Nämlich, und wenn du heute eine Story liest von Siemens, egal ob das jetzt für Windturbinen ist oder für Zugkomponenten, dann beginnen die immer erstmal zu sagen, was ist eigentlich die gesellschaftliche Herausforderung? Worum geht es eigentlich? Und die Städte sind zu voll, wir müssen Busspuren schaffen. Oder wir müssen Busse schaffen, die mit Elektromotoren fahren. So. Oder wir haben die Herausforderung, dass Menschen heute viel zu viel Energie verbrauchen. Wie sparen wir Energie an? Und so. Also es stellt erstmal einen großen gesellschaftlichen Kontext. Und dann erst erzählst du deine Story. Und wir haben ihnen auch gesagt, ihr müsst euch auch daran gewöhnen, dass Menschen heute nicht mehr 20 Seiten Beipackzettel lesen. Ihr habt 1,5 Sekunden für eine Überschrift und 10 Sekunden für den Inhalt vorne, um einen Punkt zu machen weltweit. Man liest keine Beipackzettel. Und das ist Emotion, das ist ganz spannend. Und das ist, wir werden noch darüber reden, das ist Corporate Language. Also das ist auch ein Culture Change. Oft ist das Sprache heute auch ein Mittel zum Culture Change. Wir haben in Deutschland erleben wir gerade einen Culture Change von der typischen deutschen Engineering Factory Seite hin zu, ich muss über Emotionen Markenwerte, Mehrwerte verkaufen.
Ja, das haben ja auch die Amerikaner, also jetzt, man zitiert ja immer gerne Apple oder Starbucks oder sonst irgendwas, weil die sagen ja immer reden über das Warum. Also immer nicht so, geht gar nicht so sehr um den Kaffee oder um den Computer, sondern um warum wir das alles machen. Und das macht natürlich, und dann, wenn man das verstanden hat, dann verzeiht man dem Produkt halt auch ein bisschen mehr, glaube ich. Also wenn man immer nur das perfekte Produkt verspricht, und das gibt es ja nun mal auch irgendwie nicht.
Ich glaube, wir müssen uns auch davon verabschieden, dass es die perfekten Produkte gibt. Es gibt Prozesse. Ja, den Prozess zum perfekten Produkt, den gibt es. Aber also, es ist halt ein Abschied von der alten Industrie, ja, hin zu einer Industrie, die Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, wo der Kunde im Vordergrund ist. Ja. Früher haben wir Sachen gemacht, warum habe ich es gemacht? Weil ich es kann. Wir hatten eine Erfindung, die haben wir gemacht, die machen wir jetzt halt so. Und dann machen wir so, weil wir sie da können, machen wir es auch noch für ein anderes Produkt.
Ich finde es ja manchmal bei diesen Meetings mit Firmen ja auch immer ganz lustig. Also jetzt gerade bei B2B, wenn man mit denen redet, sie reden dann 3 Stunden lang über irgendein Detail oder irgendeinen Knopf oder irgendein Feature und haben aber gar nicht mehr, haben aber in diesen ganzen Jahren der Entwicklung komplett übersehen, was das eigentlich eine tolle Sache ist für jemand, der das erste Mal hört.
Und weißt du, woran du diese Firmen erkennst? Du erkennst sie daran, dass in jedem zweiten Satz das Wort wir steht. Wir haben, wir können, wir machen schon seit 1788. Das ist ihre ganz großes, krankes Wort, das Wort wir. Wir, wir, wir. Und wenn man aber mal darüber nachdenkt, ist das Wort ja eigentlich sie. Sie wünschen sich, sie haben folgendes Problem, sie haben folgenden Wunsch. Sie möchten gerne das und das verändert haben. Und das erkennt erstmal langsam so der deutsche Mittelstand. Und das ist ein Culture Change. Und du hast vorhin gefragt, welche Aufgabe Sprache übernimmt und was das größte Problem von denen ist. Ja. Diesen Culture Change kommt erst sehr langsam. Und dass Sprache darin einen ganz wichtigen Punkt spielt, das haben noch nicht so viele erkannt.
Ja, das, ich finde das ja auch immer tatsächlich bei so einem Brief, also E-Mail jetzt oder auch selbst, na, Chat nicht, es ist schon immer noch E-Mail. Ich finde das immer so interessant, die Tonalität, wie eine Firma dann, die Firma halt in Briefen hat. Mhm. Also das war ja auch, da gibt es ja auch so ein paar Beispiele im Buch. Ich musste da bei dem Beispiel einer Versicherung da sehr lachen, weil es ist halt wirklich genau so. Und ich hab das vorher immer, jetzt auch B2B oder B2C ist beides das Gleiche. Ich nenne es immer so diesen Brief-Zombie-Effekt. Also es gibt so Leute, die sind ganz normale Menschen, die reden mit ganz normalen Menschen, aber sobald die in so ein Briefformular schreiben oder selbst eine förmliche E-Mail, da reden sie plötzlich, als wären es gar keine Menschen mehr.
Also ja, dann würden die zum Beispiel sagen, erteilst du mir die Berechtigung zur Abholung von Brötchen? Ja, du willst ja eigentlich sagen, soll ich Brötchen holen? So, ja, aber das passiert dann mit diesen Menschen, die verlieren ihre Normalität, indem sie anfangen, diese Sprache zu haben. Das ist, was du da ansprichst, ist gerade der zweitgrößte Bereich, mit dem wir uns momentan beschäftigen, auch hier in den Corona-Zeiten. Wir hatten noch nie so viele Banken und Versicherungen wie in diesem Jahr. Jetzt erkennen ganz, ganz viele Menschen, Unternehmen, dass sie die Menschen nicht mehr erreichen durch ihre typische Standardkommunikation, die in dieser Behördensprache, in diesem Kanzleistil. Ne?
Ja, ich lese das mal. Ich lese nur mal gerade den Einleser vor, weil ich den so schön passend finde, weil man den so. Das ist halt immer links steht hier der Originaltext, ein Informationsschreiben einer gesetzlichen Krankenversicherung. Und daneben steht dann die Überarbeitung. Also das fängt herrlich an. Ich lese mir wirklich nur so den ersten paar Sätze vor. Finanzamt Bescheinigung für das Jahr 2019, Versichertennummer, bla bla bla. Sehr geehrter Herr Muster, Sie erhalten die Finanzamt Bescheinigung 2017 mit den in 2019 gezahlten und erstatteten Beiträgen zur Krankenpflege- und Rentenversicherung, Zuschüsse zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Erstattungen aus Wahltarifen und Bonusprogrammen sind gegebenenfalls enthalten. Also, das ist wohlgemerkt.
Weck mich, ich bin eingeschlafen.
Ja, ja, aber so ist es halt wirklich. Ja. Ne? Also, und die Überarbeitung ist halt wichtig für Ihre Steuererklärung, Finanzamt Bescheinigung für das Jahr 2019. Sehr geehrter Herr Muster, wie Sie sicherlich wissen, können Sie XX Beiträge von der Steuer absetzen. So.
Ja.
Und da weiß man, das fand ich wirklich großartig, weil ich weiß noch selber, so Bewerbungsschreiben finde ich immer den absoluten Knaller. Da gibt es, glaube ich, immer noch vom Arbeitsamt gibt es ja immer noch die Vorlage für ein Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf. Das ist, finde ich, das einen der sensationellst schlechtesten Texte.
Aber weißt du, dass das Absicht ist? Teilweise auch.
Damit man es überarbeitet?
Ja, also es ist so, als der Schäuble noch Finanzminister war, ich habe mal so eine Zahl gelesen, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber uns wurde mal gesagt, in dem deutschen, in der im Bundeshaushalt sind 20 Milliarden vorgesehen an Geldern, auf die Menschen verzichten, obwohl sie ihnen zustehen.
Ja.
Und die werden abgeschreckt durch solche Texte. Dann würde man diese Texte verstehen, würde man sich seine Rechte holen.
Ja, es ist echt.
Und ich glaube auch, Versicherungen schreiben ja nicht nur umsonst in 8 Punkten und 2 Seiten, sondern die sind kompliziert. Viele Versicherungen glauben auch, wenn du es nicht verstehst, liest du das nicht und weißt dann, warum es vielleicht doch keinen Sinn macht, eine Lebensversicherung abzuschließen.
Ja, ich war ja hier während Corona ja ganz beeindruckt, wie einfach sie es tatsächlich ausnahmsweise mal gemacht haben mit diesen Förderungen. Das war ja wirklich, also für eine Förderbeantragung Bundesebene war das ja, das war ja geradezu eine Chatnachricht.
Ja, es ist eine große Entscheidung. Mach ich es einfach oder mach ich es kompliziert? Als damals in Baden-Württemberg die Abstimmung war über Stuttgart 21.
Ja, stimmt.
Da gab es einen sehr komplizierten Text. Ich kriege ihn nicht zusammen. Er war mit einer dreifachen Verneinung und sehr kompliziert.
Ja.
Und es ging, glaube ich, 51-7% aus für Stuttgart 21.
Ja.
Wo du sagst, und es war ja Baden-Württemberg weit die Frage.
Ja.
Wo du würdest sagen, naja, bei der Abweichung, bei diesem komplizierten Text haben das alle richtig verstanden. Da siehst du, aber das war ja vielleicht auch im Sinne des Gesetzgebers, dass er wollte, dass Stuttgart 21 gebaut wird. Ich glaube aber nicht, dass man in England zum Beispiel oder in Großbritannien wollte, dass es den Brexit gibt. Dann hat man trotzdem die Frage gemacht, remain or leave. Und dann konnte man remain ankreuzen oder leave. Und das war so einfach, dass sie es alle verstanden haben. Und dann haben natürlich auch sehr viele dann dafür gestimmt. Also heute, wenn ich in Großbritannien Minister wäre, würde ich sagen, lass uns das Ding auch so verklausulieren, so kompliziert machen. So, wenn es nochmal eine Abstimmung geben sollte, da waren sie nicht gut aufgestellt. Also man kann auch mit Sprache eine Menge treiben und auch entweder Sachen unverständlich schreiben. Wir haben auch ein, zwei Mal im Jahr die Anfrage, zumindest die Anfrage, ob man auch helfen kann, wie man etwas unverständlich schreibt. Ich lehne das regelmäßig ab.
Ja.
Aber es ist spannend, dass es diese Anfragen gibt. Ja, aus einer bestimmten Ecke von Versicherungen und Behörden gibt es auch das. Ja,
ja, ich wollte gerade sagen, so der Demokrat in mir wird jetzt auch sagen, remain or leave ist eigentlich, so muss es eigentlich sein. Ne?
Ja,
also es ist,
aber willst du das?
Möchtest ja, das ist das? Eben, das ist halt der Zwiespalt. Natürlich will ich es persönlich auf keinen Fall, aber so aus demokratischer Sicht wäre es natürlich ist brillant.
Richtig. Ja, also, und die Engländer sind eh immer sehr sauber in der Sprache und einfach. Da sieht man halt, klare Sprache führt zu einem klaren Ergebnis. Also ob man es dann mag oder nicht, ist eine demokratische Frage, klar. Aber ja, es ist interessant, wo aus welchem Bereich die meisten Anfragen kommen, kann man bei Ihnen lernen, wie man es etwas so schreibt, dass es wenige lesen? Was glaubst du, aus welchem Bereich das hauptsächlich kommt?
Ja, das ist ja nur staatlich, oder?
Gar nicht oder? Mal. Nein, es sind mehr Fondsgesellschaften.
Oder?
Ja, die ganzen Sinn. Fondsgesellschaften. So, das, die Dinge, die du dann unterschreibst. So. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, die Texte zu lesen, ja.
Ja, ich erinnerte mich, irgendwann mal bin ich dazu übergegangen, wenn ich mir einen Handyvertrag ausgesucht habe. Also ich habe mir eine Zeit lang Telekommunikation gemacht. Ich glaube, das ist auch egal, welche Marke, ich glaube, es ist immer gleich. Da bin irgendwann mal dazu übergegangen, nachdem ich da lange für gearbeitet habe, ist, dass ich nur noch diesen großen, kleingedruckten Text, der immer unter den Tarifen steht. Also du hast ja immer die Tarifseite und unten hast du so einen riesigen Textblock. Und weil das schön ist, wenn man das Kleingedruckte liest, hast du das, was oben steht,
genau.
Plus die Sachen, die oben mal nicht stehen.
Und aber dann wird es spannend, wenn du in so einer Branche bist, wo das Kleingedruckte so ist, wo man auch weiß, es ist so, wie es ist.
Ja, ja.
Wenn du dann einen Kunden hast, der sagt, wir machen es anders. Und wir standen vor 3-4 Jahren, kam Vodafone zu uns.
Ja.
Und Vodafone war wie Telekom und wie O2. Das war alles eine Soße gewesen.
Ja.
Und wir durften die Sprache renovieren. Und das war sehr spannend. Wir haben als allererstes mal gesagt, lass uns zum Du gehen. Das war für einige Mannesmann D2-Kunden ein Kulturschock, dass plötzlich der Telefonanbieter einen duzt. Dann haben wir gesagt, und lass uns doch mal so schreiben, dass es verständlich ist. Was, warum? Dann verstehen die ja, wo die falsch. Nein, das kann ein Teil unter der DNA der Marke sein, dass sie verständlich ist, weil Verständlichkeit wird für die meisten Menschen als freundlich dargestellt.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, kommt mit Musik. Versucht doch mit euren Spots ganz stark mit Musik zu kommen. Kommt mit Insights, geht auf die Kundenwünsche ein. Ganz spannend. Alles Dinge, die man bis dahin nie gemacht hat. Ja, also ich glaube, das ist eine große Chance, wenn ich an einem Markt bin, wo alle es schrecklich machen, mal sagen, ich mache es mal ganz anders.
Ja, ist ja Edeka, die haben ja den Supermarkt
zum Beispiel
revolutioniert.
Ja.
Aber das Thema Du würde ich nochmal gerade hängen, weil das ist eigentlich so ein spannendes Thema, weil das war vor
Ich erinnere mich irgendwie, weiß nicht, so vor 15 Jahren, so, da fing das mit IKEA. Das war so immer, wenn es so um eine brillante Unternehmenssprache ging, fällt einem ja meistens IKEA ein, weil das ist so ganz ikonisch. Die haben ja schon ganz früh, als es in Deutschland wirklich noch niemand gemacht hat.
2002. Wir haben uns 2005 gegründet und Veronika Klaas und ich haben schon 2002 IKEA davon überzeugt, komplett aufs Du zu setzen. Und zwar nicht nur in der Werbung, sondern auch in Mahnschreiben und wo auch immer. Das war 2002. Man denkt, das ist schon viel länger her, aber es ist 2002. Das gipfelte dann ganz, das nachher ja auch noch in dem Claim, wohnst du noch oder lebst du schon? Aber viel interessanter war, dass sie sich wirklich gezwungen haben, selbst intern auch untereinander sich zu duzen. Die Mitarbeiter und natürlich den ganzen CRM, sagt man, der Kundenkommunikation. Also wenn man unangenehme Briefe kriegt, ja, auch sich da zu duzen, das war...
Ach so, in der Direktkommunikation, ja, weil ich denke, in der Werbung haben die ja immer geduzt.
Also aber ja, aber die Werbung war ja nur die Spitze des Eisbergs. Und dann haben wir mit ihnen ein Corporate Language entwickelt, dass wir gesagt haben, ihr macht das konsequent in allen Medien. Es gibt nichts, wo du nicht duzt. Eine Riesenumstellung, Kulturwandel. Aber heute würde ich sagen, das gehört denen. Wenn du heute sagst, welches Unternehmen duzt, ist IKEA. Das gehört denen, wie BMW Freude gehört. Ja.
Ja, und mittlerweile ist es ja schon fast wieder so gefühlt so, dass man schon wieder irgendwie auffällt, wenn man siezt. Ja. Also mittlerweile ist es ja wirklich, jetzt duzt ja wirklich auch wirklich der Letzte. Also ja, außer vielleicht das Land. Also ich glaube, das ist so das
einzige. Die Bundesrepublik Deutschland. Naja, aber auch da sind wir teilweise auf dem Weg.
Deutschland ist.
Wir duzen noch nicht, aber wir schreiben schon in einfacher Sprache.
Ja, gut. Das ist ja nun mal was ganz anderes.
Aber ist der erste Schritt dorthin. Also ich glaube, irgendwann wird man dann auch dich duzen, wenn du Blut spenden möchtest.
Ich finde einfache Sprache ja auch ein faszinierendes Thema. Also das ist irgendwie, also dass man so gezwungen ist. Also, und das ist ja ganz einfache Sprache. Das ist ja wirklich wie so ein Schüleraufsatz. Also,
für Leute, nicht leichte Sprache, kennen. Das ist einfache Sprache. Das ist noch ein Unterschied. Also, einfache Sprache ist wirklich ursprünglich entwickelt worden für Menschen mit geistiger Behinderung. Hm. Also, 1996 gab es so eine Initiative zu sagen, wir lassen uns Menschen, die mit geistiger Behinderung, damit sie etwas lesen können, wie ein Behörden schreiben oder so etwas, in einfacher Sprache zu schreiben. Bei der letzten Wahl in Bremen, weiß nicht, wann war das, 2017 oder 2018, keine Ahnung, hat man die Wahlunterlagen in einfacher Sprache geschrieben.
Ja, ich fand das super.
Haben aber auch nicht mehr teilgenommen.
Nee, aber ich fand das so einen schlauen Vorstoß einfach. So, dass
die Idee war gut, ja, ich glaube auch, das zu machen, aber es ist natürlich auch ein riesengroßer Schritt nach vorne. Und deswegen, weil du sagst mit dem Du, ich glaube, das ist der nächste Schritt. Also ich würde auch, wenn man mich duzen würde, wahrscheinlich auch bereit sein, mir eher etwas zum Thema Organspende durchzulesen, als wenn ich da gesiezt werde. Um Hürden abzubauen, um Vorbehalte abzubauen, ist das Du sehr gut. Das Du vermittelt Nähe.
Ja, man hat, glaube ich, auch viel, was ich immer merke, ist, man stellt, glaube ich, schneller eine Frage. Also dieses Abbauen von Distanz, dass man dazu übergeht, dass man einfach die Firma anschreibt. Da fand ich jetzt zum Beispiel, Telekom hilft, so eine sensationelle Geschichte.
Ja,
also zum Beispiel. Die haben das ja einfach auch, nachdem sie gemerkt haben, diese ganzen Unterabteilungen der Telekom, das bringt alles nichts. Da haben sie ja einfach Telekom hilft komplett oben drüber geflanscht, unabhängig von irgendeiner Unterfirma. Und das hat so gut geklappt. Also es ist ja wirklich, also es war ja das, es gab ja, also Telekom war ja schon Synonym für katastrophalen Kundenservice. Und die haben dann einfach diese Distanz so abgebaut, dass man die angechattet hat und die melden sich innerhalb von 30 Sekunden. Das war wirklich, fand ich auch, und auch eben geduzt und nett und ja, Mist, habe was Mist gelaufen. Also das muss ich auch so ganz ehrlich sagen, so ja, da kommt jetzt kein... Das machen ja, glaube ich, auch mittlerweile viele. Vodafone macht das auch ganz gut, glaube ich. Also immer diese Kommunikation, diese Krisenkommunikation im B2C.
Ja, ich glaube, bei Corona konnte man jetzt auch sehen, wer hat das besser gelöst und wer schlechter. Und da war Sprache teilweise auch ein Thema.
Ja.
Wir haben in unserem Buch so zwei Beispiele drin, wo man sehen kann, dass klassische Behörden anfangen, sich plötzlich in der Sprache zu verändern und nah zu werden. Ja, wir haben das Gasnetz Hamburg zum Beispiel, das ist eine Neugründung. Die Hamburger haben irgendwann mal abgestimmt, dass die Stadt Hamburg das Gasnetz zurückkauft.
Ja.
Und das war eine Chance für die, neu zu beginnen. Also wir sind keine Behörde. So, und unser Gasnetz spricht auch mal Plattdeutsch, ja. Und kann auch durchaus einfach und verständlich sein. So, also ganz spannend. Oder wir haben auch drin zum Beispiel die Aachener Verkehrsbetriebe, ja, ASIAC. Und da sieht man, dass hier zum Beispiel auch der Busfahrer normal reden kann. Er kann es nämlich auch.
Das sieht man ja immer in Berlin auch. Also die machen das ja immer so. Ja. Wo du gerade
Berlin, bei BVG, warst, also wunderbares BVG Beispiel. Ist ja auch Culture Change, auch wunderbar zu sehen, dass man durch eine Sprache, die sind ja die alten U-Bahn-Züge noch wie vorher, ja, und der knorrige Busfahrer ist immer noch der gleiche. Aber das Image der BVG hat sich brutal geändert durch die Sprache.
Ja, wie die das, also das war wirklich, das ist wirklich für mich auch noch so ein Beispiel, immer wenn man so kurz mal zwischendurch an der Werbung verzweifelt, da denkt man, okay, sowas geht dann auch wieder. Also, dass man diesen ganzen, alles, was nicht gut läuft an einer Marke und an einem Produkt, dass man das einfach zum Charakter macht. Und das ist eben wieder das, was wir eben eigentlich hatten. So, du machst so eine emotionale Welt auf, in der du plötzlich Fehler verzeihst.
Richtig.
So, und jetzt ist es wirklich, ja gut, ist halt BVG, also dafür, da war wieder, oder hier diese Buslinie, die sie, gestern hatten sie so eine Bushaltestelle oder so eine Fahrbahnmarkierung gepostet, die so wirklich krumm und schief war. Und sie posten das halt mit Go Home Bushaltestelle, you are drunk. Und alle so 20.000 Likes, denken sie, okay, das hättest du vor ein paar Jahren, das ist unvorstellbar.
Aber das zeigt doch, was Sprache kann.
Ja, echt.
Weil das ist ein reines Sprachethema. Ja. So, und ich glaube, das müssten wir uns eigentlich vornehmen, dass wir mehr Menschen ermutigen, mit Sprache mutiger umzugehen und sagen, traut euch, eure Story zu erzählen. Die Welt ist voller Stories. Nichts fasziniert mehr, als wenn du eine geile Story erzählen kannst.
Ja, und dass man auch mal dran denkt, dass der das liest, ja auch ein ganz normaler Mensch ist, der vielleicht auch gerade einen langweiligen Tag hat.
Ja.
Fällt es immer so auf, wenn so lustige oder originelle Bewerbungsschreiben durchs Netz gehen, wo ich dann immer, was eigentlich auch nur ganz normale, emotionale Texte aus dem aktuellen Lebensbereich sind. So, ich habe jetzt hier schon, wenn da einer so ganz offen sagt, so, ich habe jetzt keine Lust, 50 Bewerbungsschreiben zu machen. Das ist jetzt, wahrscheinlich ist ja auch ein Tippfehler drin, und so ganz offen damit umgehen. Das ist aber auch nicht, was ich kann. Ich wäre hier auch nicht, und das ist immer, wenn man einfach diese Distanz eben direkt abreißt, dann wird es eigentlich meistens gut. Ne?
Ich war neulich auf dem Jungfernstieg und da war jemand, der hat, sagt man betteln noch, darf man das sagen? Er bettelte doch, das darf man noch sagen, oder?
Bettelt?
Ja, also er saß da mit einem Plastikbecher und einem Pappschild und das fand ich super. Er hat geschrieben, ich muss mich konzentrieren, dass ich es sauber hinkriege, er hat geschrieben, heute Abend will ich keinen billigen Wein trinken.
Ja, das ist ehrlich.
Das fand ich ziemlich gut. Also ich habe ihm 2 Euro gegeben, weil ich dachte mir, verdammt gute Line. Heute Abend will ich keinen billigen Wein trinken.
Ja, aber das ist aber, die ganzen Punks in der Schanze sind da sowieso erstaunlich originell. Denen geht es jetzt nicht so richtig schlecht wahrscheinlich, aber die machen das halt immer mit, die haben ja immer mal so ganz originelle Sprüche, finde ich.
Ja, das sind wahrscheinlich auch alles verkappte Werbetexte. Wir haben wahrscheinlich da viele Talente. Früher haben wir die alle zur Texterschmiede geholt.
Soziale Auffangbecken.
Hat sich auch verändert, aber am Anfang war das so. Ja. Die ersten Jahre von der Texterschmiede waren relativ viele Leute, die wirklich aus prekären Situationen kamen, aber die fehlen ihr Sprachtalent geholt wurden und da waren echt sehr, sehr gute dabei.
Das ist ja auch immer noch so, also finde ich. Aber das, ja genau, also dieses, was ja auch nochmal so ein Punkt ist, wenn man jetzt, es ist ja eine Sache, wenn man jetzt im Unternehmen sagt, ja, jetzt sei doch mal locker und jetzt duz doch mal und jetzt machen wir mal alles emotional. Aber wie setzt man das eigentlich in einem Konzern durch? Das hatte ich nicht nochmal.
Also da kommen wir jetzt an die Grundpfeiler und die Grundbasis einer Corporate Language. Eine Corporate Language hat ja den Anspruch zu sagen, wir sind 50% des Markenerlebnisses. Also wir reden über Corporate Identity. Und eine Corporate Identity hat ja die Aufgabe, die Markenwerte sichtbar zu machen.
Mhm.
Du hast analysiert, was macht uns stark, was sind unsere Markenwerte, wofür stehen wir? So, wofür stehen wir? Und normalerweise ist das so, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt ein Logo, das muss das wiedergeben, unsere Farbwelt, unser Bildfeld, Corporate Behavior, ganz wichtig, Corporate Responsibility. Und man hat irgendwann, also wir haben irgendwann dann gesagt, das hat auch mit Sprache zu tun. Die Sprache hat auch die Aufgabe, das rüberzubringen. Und ich gehe nicht, dass ich hin sage, ihr braucht jetzt eine lockere Sprache, weil es gerade in ist, locker zu sein.
Ja.
So, das ist der falsche Weg. Und ich glaube, auch eine BVG macht ja nicht locker, weil sie locker sein kann, sondern die überlegen sich was dabei. Die sagen, wir wollen eigentlich, nein, wir wollen die U-Bahn und Bus fahren zu einem zeitgeistigen Ding machen.
Ja, und sie ziehen es halt auch eiskalt durch. Ne? Die haben ja einen riesen Gegenwind bekommen am Anfang.
Ja, aber ich fand das sehr gut. Der damalige Geschäftsführer hat gesagt, wir müssen die U-Bahn aus dem Tunnel holen. aus dem dunklen Tunnel, hat er gesagt. So, und das stimmt, das muss schick werden, ne? Um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Und das muss Spaß machen. So, und das, ich habe einen Wert. Ich sage, wir sind moderne Technologie. Es ist elektrisch. Es ist elektrisch. Und die Busse hoffentlich irgendwann auch mal alle. Aber so, wir sind modern, wir sind jung, wir sind fortschrittlich. Halt, zeigt sich das in der Sprache? Und dann definiere ich aus den Markenwerten heraus Leitlinie für die Sprache. Mhm. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie sich ein Unternehmen sich sieht. Und unsere Aufgabe für eine Corporate Language, so wie ein Corporate Design oder wie Corporate Behavior ist, dass man sagt, versuchen wir, übertragen mal die Markenwerte in Sprachwerte. Mhm. Das kann zum Beispiel, sag ich so, wir enden das jetzt mit dem Sie. Wir wollen doch eigentlich touchy sein. Vodafone hatte das Sie. Und dann haben wir mal festgestellt, wer die Hauptzielgruppe ist von Vodafone. Was glaubst du, wer die Hauptzielgruppe ist? Wie alt sind die?
Keine Ahnung, wahrscheinlich um die 20 rum.
Viel jünger. 12 bis 16.
Oh, okay,
ja.
Das ist ja jetzt.
Weil
dürfen die überhaupt schon was kaufen?
Die dürfen teilweise ihre Mutti sagen, was für ein Handy sie kaufen soll. Ja. So, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, wer nutzt das Produkt. Wenn du mal guckst, wenn du auf der Straße bist, wer telefoniert am meisten? Die Zielgruppe.
Ja, klar.
So, die zu siezen wäre doch der Wahnsinn. Das wäre doch der absolute Wahnsinn. Das wäre so. Und dann nur mal als Beispiel. Oder du sagst, du bist ein Unternehmen und ich möchte gerne zeigen, dass ich Verantwortung übernehme und so weiter. Und ich würde immer nur von mir erzählen, von meinen Gewinnen und ich würde. Also, eine Corporate Language hat ja mehrere Möglichkeiten. Das eine ist die Tonalität. Du, sie, solche Dinge. Das andere ist aber auch das Was. Worüber spreche ich denn? Ich habe ja viele Möglichkeiten. Spreche ich über Features oder spreche ich über die soziale Verantwortung? Spreche ich über das, was es erzeugen kann oder wie ich es gemacht habe? Ja. Wie wir schon richtig gesagt haben, also die meisten reden über das Wie. Es geht um das Was. Was kann es verändern? Was kann ich
machen?
Warum auch, ja. So, und das ist die Hauptaufgabe, die sich Unternehmen stellen. Erstmal sich selbst zu beobachten, wer sind wir? Und wenn ich jetzt ein Mensch wäre, wie würde dieses Unternehmen sprechen? Ja. Wie würde ich dann reden? Und jetzt reden wir über Reden und das ist mir das Wichtige. Unternehmen reden heute, denn die meisten Unternehmen werden in 2, 3 Jahren hauptsächlich in der Sprache erlebt werden, wie zum Beispiel in einem Podcast oder wie zum Beispiel von einem Sprachassistenten oder von einem Bot oder was auch immer. Die reden, die Unternehmen sprechen. Und wenn sie sich dann, wenn und das ist ja das Gute an Siri, Siri kann keine Sätze länger als 12 Wörter. Da tut sie sich sehr schwer, sein. Ich kann sie das gar nicht. Und Siri kann nur wie ein Mensch sprechen.
Ich glaube ja auch, das Thema Voice wäre gar nicht so durch die Decke gegangen, wenn Alexa nicht da gewesen wäre. Weil sie einfach, also es ist ja wir haben jetzt, zu Hause tatsächlich Alexa rausgeschmissen, weil wir Siri hingestellt haben und man regt sich eigentlich also grausamerweise wirklich jede Woche auf oder jeden Tag, weil es ist wirklich eine Tonalität, die schlimm ist. Also werden wir jetzt gerade beim Thema Voice mal kurz hin. Also das ist ganz, es ist so abgehackt und so, also wenn man Alexa dagegen hält, es ist so unglaublich viel besser. Also ich glaube, nur
Alexa ist besser.
Alexa, ja, meilenweit. Ja. Also weil man diese Texttonalität, die irgendwie aus unerfindlichen Gründen total natürlich rüberkommt, selbst wenn sie was nicht weiß, klingt es schlauer. Mhm. Oder zumindest menschlicher.
Und mach doch mal den Test und sag Siri, wie würde Alexa das sagen? Hast du es mal gemacht?
Nee.
Das tut sich ganz schön schwer, die gute Siri.
Die Siri tut sich dauernd schwer. Also ich glaube manchmal, es hat so ein Produkt wie, es gibt ja manchmal so Produkte, da wird so eine Innovation gut. Und ich fand, Alexa war so genau, weil Voice-Assistenten gibt es ja seit Ewigkeiten. Also man muss sich ja nun mal in einen Mercedes setzen und die Original, ich dachte, da dürfen wir über Marken lästern? Ja, ich denke schon. Und
über welchen wolltest du?
Über Mercedes-Voice-Steuerung. Also das ist ein Albtraum. Das ist so, wie Voice-Steuerung eigentlich früher war. Man hat das schon so ein bisschen vergessen. Also, bitte werfen wir eine Münze ein. Das ist so, jetzt sagen sie ihren Zielort. Köln. Und dann wartet man wieder 10 Sekunden. Also was für einen unglaublich weiten Weg wir gekommen sind, nur bei diesem Thema.
Ich hatte mal ein sehr schönes Erlebnis in der Fahrt von Baden-Baden nach Freiburg. Und weil abends kein Zug mehr fuhr, ganz spät nachts, musste ich mit einem Taxifahrer von Baden-Baden nach Freiburg fahren. Und der hat mir gesagt, dass er in seinem ganzen Leben noch nicht in Freiburg war. Okay, das ist 250 Minuten entfernt, aber er war noch nie in Freiburg. Also hat er gesagt, okay, ich gebe jetzt mal auf dem Navi ein. Wo, Freiburg, und sagte mir, wo wollen Sie? Also er sprach brutalstes Badisch. Ich kann das nicht nachmachen. Ja. Und dann sagt er, wie heißt denn die Adresse? Ich sage, Schwäbisches Tor. Und dann sagt er, Freiburg, Schwäbstor.
Ja, gut.
So, und dann hat das Navi ihn nicht verstanden. Definitiv nicht. Wiederholen Sie bitte die Eingabe. Dann gab er es mir das Ding. Ich habe dann gesagt, Schwäbisches Tor. Also, Dankeschön. So, warum versteht sie Sie und mich nicht? Ja, das könnte ich Ihnen jetzt erklären. Das ist eine längere Geschichte. Aber das ist so ein typisches Beispiel von Siri und Sprachassistenten. An denen wirklich noch hängt es noch. Aber die lernen auch Dialekte.
Ja.
Wenn man sich Duplex anguckt, also Google,
ja.
Duplex, die Sprachassistenten, die also eigenständig Bestellungen machen können und Reservierungen machen können,
ja.
Die können auch ein das können die. Und sie können inzwischen auch, ob sie Südstaaten oder Oststaaten sind, das können sie inzwischen auch. Also das KI ist wir werden das erleben, es geht schnell. Und interessant wird Sprachassistenten mit KI. Wenn er sich weiß, so okay, der André ist St. Pauli-Fan und ich muss ihm heute leider mitteilen, dass St. Pauli im Pokal verloren hat, dann wird er dir das anders erzählen, als wenn er ganz einfach nur die Ergebnisse vorliest. Ne?
Ja, das ist bei diesen News funktioniert das ja auch ganz gut mit diesem Automatik.
Ja.
Also ich war ja überrascht. Also, du hast ja ein relativ langes Kapitel über KI. Das ist ja tatsächlich, also ich war tatsächlich fast überrascht, dass es so negativ war.
Obwohl du ja mit.
Ich habe das so relativ negativ gelesen. Also jetzt gar nicht mal so, dass die Technologie schlecht ist, sondern dass das für Text so schlecht wegkommt. Du hast ja tatsächlich da Reinhard Karger ja. Den Befürworter eigentlich reingeholt. Also muss man sagen, Reinhard Karger ist der Sprecher des Forschungszentrums ja. für künstliche Intelligenz. Also es ist jetzt wahrlich keiner, der irgendwie KI schlecht macht. Aber ich war da wirklich überrascht, weil ich hätte das fast noch progressiver gesehen, wie das hingeht. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Startups wie DeepL angucke, Das kennen ja niemand. Das ist so ein Sprachenübersetzer, der jetzt ausnahmsweise mal nicht aus den USA kommt, sondern aus Köln. Und der übersetzt so wahnsinnig gut. Auch Redewendungen und das, was du jetzt zum Thema Voice sagst, also auch so Slang und der macht das so perfekt.
Kommt auf die Sprache drauf an, klar.
Aber ja, also schon, also aber für einen Internetübersetzer.
Ja.
Also fantastisch gut, auch besser als Google, also finde ich.
Absolut, ja,
also gut. Weit. Also
ja, aber zum Thema KI nochmal. Also wir haben ja den Herrn Karger gefragt, KI kannst du kreativ?
Ja.
Und das ist ja eine entscheidende Frage für uns als Texter, wenn wir heutzutage über unseren Beruf nachdenken. Denn es gibt ja genügend Beispiele, wo Sprachroboter, muss man dazu ja sagen, Texte schreiben. Und ich habe auch ein Beispiel drin von einem Text, da kann man sehen, dieser Text hat ein brutal guter Texter geschrieben und hier hat das ein Sprachroboter geschrieben.
Mhm.
Und wenn man, es gibt ja diese Untersuchungen, da kann man dann sehen, von 10 Texten wirst du sagen, 9-mal, das ist der Sprachroboter, weil das ist ein schlechter Text, das ist nicht wirklich gut, schlecht recherchiert und irgendwie ein bisschen holprig. Weißt du was? 9-mal war das aber leider der Texter. Der Sprachroboter macht bessere Texte. Und da macht man sich dann schon mal Gedanken als Texter. Und deswegen war meine Frage an den Herrn Karger, Herr Karger war, was ist eigentlich, sind die kreativ? Er hat uns die Angst in Anführungsstrichen genommen. Ja. Aber natürlich muss man sich klar werden, wir Texter werden vielleicht irgendwann nicht mehr texten.
Ja,
wir werden denken. Wir werden denken, das, was wir ursprünglich auch gut können, Konzepte ausdenken, Marken verstehen, Stories erzählen. Aber in Text fast nachher wird das wahrscheinlich ein Tool.
Ja, also gerade die Frage kreativ ist natürlich auch eine große, weil das ist ja immer so ein abstraktes Kombinieren von verschiedenen Zusammenhängen, die eigentlich nicht zusammengehören. Mhm. Und das ist natürlich genau das, es wird auch ganz gut erklärt von ihm. Also weil er sagt, also KI ist halt wahnsinnig gut im in die Tiefe gehen, aber total schlecht, wenn es jetzt, also zum Beispiel, ich fand dieses Rembrandt-Ding, fand ich so eine tolle Idee, also wo man alle möglichen Bilder von Rembrandt eben in reingegeben hat und eine KI hat dann ein Werk selbst erstellt, was dann auch tatsächlich für $400,000 verkauft wurde. Das ist schon ziemlich irre. Wo ich dann aber auch immer denke, ja, aber die Idee, das zu machen, war dann doch wieder keine KI. Also, und dann denke ich, also wenn man natürlich so eine Ultraspezialisierung macht, dann ist sie super. Aber so ein abstrakter Gedanke, so wir verkaufen jetzt einfach mal einen KI-gemalten Rembrandt.
Nein, das originär Neue.
Ja.
Also das wirklich originär Neue, nicht kombinieren von Sachen, die es schon gab, wieder neu zusammensetzen.
Ja.
Ja, sondern wirklich einen völlig neuen Gedanken. Das ist meine einzige Hoffnung, die ich habe, dass sie da uns für brauchen werden. Und das wird noch eine Weile dauern. Und ja, by the way, mir macht das auch ein bisschen Sorgen, wenn es so weit wäre, dass ich eine künstliche Intelligenz etwas komplett Neues ausdenken würde, was ich nicht kenne. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns schon klar machen, das versucht das Buch auch zu sagen, der Texter wird eine andere Rolle kriegen, in vielerlei Hinsicht. Er wird nicht mehr so viel schreiben, er wird mehr Gespräche führen. Also moderne Texte sind keine schriftlichen Texte, sondern sind schriftlich geführte Gespräche. Das ist eins. Und wir werden mehr darüber nachdenken, dass das, was wir schreiben, gesprochen wird, erzählt wird. Das heißt, wir können nicht mehr uns in die Floskeln und in die Unksprache und die Doppelsubstantive und in all die ganzen bösen Partizipien und so weiter, die wir im Deutschen haben, was uns der Deutschlehrer erzählt hat, flüchten. Wir müssen, und das will ich auch mal wieder sagen, trennt euch von dem, was euch der Deutschlehrer beigebracht hat. Spätestens, wenn ihr...
Kommt auf den Deutschlehrer an, muss man jetzt
sagen. Ja, kennst du gute?
Ich hätte einen guten.
Schön.
Ich hatte einen, der wollte zumindest gelesen werden.
Ich freue mich immer, ich bin ein, zwei Mal im Jahr bin ich bei einem Schulbuchverlag und wir versuchen Schulbücher neu zu machen und versuchen auch den Deutschlehrern zu helfen, die Kinder und die Schüler dahin zu kriegen, dass sie verstehen, dass Sprache heute nicht mehr so sein muss wie zur Zeit von Thomas Mann.
Ja, ich meine, die meiste Zeit analysiert man ja tote Leute, also das hat ja nicht so viel mit Sprache zu tun.
Thomas Mann würde heute für die Buddenbrox keinen Nobelpreis mehr kriegen. Das ist eine katastrophale Sprache. Unverständlich, zu lange Sätze, abstrakt bis zum. Die Story ist geil, super geil, aber ich bin mir ehrlich, und die meisten Menschen, die ich kenne, haben den Film gesehen. Die kennen den Film und sagen, geil, super, das ist Armin Müller-Stahl, das ist, glaube ich, ne?
Ja, aber das ist so eine alte Welt, ne?
Und wenn du dieses Buch liest, Horror.
Ja, aber ich fand ja immer Hegel, der hat doch auf dem Totenbett den tollen Satz gesagt, also das ist auch das einzig Lustige, es gab nur einen Menschen, der mich verstanden hat. Und der hat mich auch nicht verstanden.
Super, ja, sehr schön.
Und das war aber eine Auszeichnung. Also das ist so hat er ja auch geschrieben. Also es ist ja Hegel, wenn du das mal versucht hast zu lesen, dann wirst du wahnsinnig.
Übrigens sind ein Wahrsager für so etwas sind auch Hörbücher. Wenn man sieht, wie sich diese Sprecher dann, die besten Sprecher Deutschlands, schwer tun, wenn sie so Texte von so großartigen Umberto Ecos dieser Erde, dann vorlesen müssen. Die sind ja als Texte unvorlesbar.
Ja,
aber hingegen, wenn du dir mal wieder einen Goethe dir anhörst, so denkst du, boah, wie schön, wie toll, ja, wie einfach geschrieben. Goethe hat kaum einen Satz über 8 Wörter.
Ja.
Und da gibt es Sätze, die heißen einfach nur und, Punkt oder Wahnsinn. Das sagt er nicht, aber er sagt manchmal sagenhaft, sagenhaft der Blick über den Krummer See, sagenhaft. So, das hat Goethe gesagt. Guck mal, wie einfach das sein kann. Ne?
Du zitierst ja auch da in dem Buch ja auch ein, zwei Mal, glaube ich, Wolf Schneider, den kann man ja auch gar nicht genug zitieren. Da fand ich den einen Satz auch großartig. Einer muss sich quälen, der Schreiber oder der Leser.
Richtig, ist auch wahnsinnig wahr, dieser Satz.
Das ist auch wirklich so.
Wolf Schneider ist großartig. Ich hatte die große Ehre, bei seinem letzten Seminar, Textseminar dabei zu sein.
Oh, Karin hatte mir auch mal Karin vom Verlag hier, die hatte mir das auch mal erzählt.
Er hat bis zum 86. Lebensjahr ja noch Seminare gegeben.
Wurdest du auch so geknechtet?
Ich wurde geknechtet, aber sowas von, er hat sie alle rund gemacht. Ne? Ich weiß noch, ich saß da und sprach immer von Begrifflichkeiten. Herr Reins, sehr geehrter Kollege, ich möchte Sie einmal darauf hinweisen, dass es den Begriff Begrifflichkeit nicht gibt. Ja, da bist du ganz klein. Da bist du ganz klein. Ich sag trotzdem weiter Begrifflichkeit, weil ich finde, es gibt Begriffe, die sind Begrifflichkeiten. Aber für ihn gab es das nicht. Ja, aber er ist ein ganz großer. Und ich wünsche ihm noch ein ganz, ganz langes Leben. Und ich hatte mir mal, ich würde wahnsinnig gerne mit ihm einen Film nochmal drehen. Nämlich, Wolf Schneider sitzt an seinem Schreibtisch und arbeitet und es klingelt an der Tür und das klopft an der Tür und er macht auf. Und draußen steht der Tod. Und sagt, Herr Schneider, ich bin gekommen, um Sie abzuholen. Und daraufhin sagt Torf schnell, gehen Sie erstmal nach Hause und lernen so richtig Deutsch und dann kommen Sie wieder.
Ja, das ist, der ist echt.
So, und er ist einfach fantastisch klasse, weil er kann brutal sein in seinen Korrekturen, weil vieles, was er korrigiert, deshalb war es ein einfaches Beispiel, es war ein intelligenter noch, aber wenn man ihn erlebt, dann weiß man, was Sprache leisten kann. Und da nehme ich mich auch nicht aus, ich kann das heute auch nicht mehr leisten, so zu texten. Das ist eine Generation, die wirklich Sprache nicht nur liebt, sondern sie auch pflegt. Dazu sind wir einfach in unserer Branche sind wir manchmal auch schon schludrig, das muss man gestehen. Wir sind auch nicht gerade die Branche, die die deutsche Sprache erhält.
Ja, es ist halt immer eine wahnsinnig zeitgeistige Branche. Also ja. Man jetzt, also die ist ja auch davon abhängig, dass man jetzt immer mal wieder so einen Trend hinterherläuft. Deswegen denke ich jetzt auch gerade zum Thema Duzen wieder. Es ist gerade jetzt duzt wirklich auch wirklich der Letzte. Und teilweise werde ich jetzt von Unternehmen geduzt, zu denen das wirklich gar nicht passt, wo ich persönlich sage, na, das ist jetzt komisch.
Was hat mit deinem Alter zu tun?
Nee, gar nicht. Ich finde es bei ganz vielen Firmen, aber wenn ich merke, das ist so eine ganz alte, weiß ich nicht, also da passt, also es passt auch nicht immer, finde ich. Also wenn ich da merke, so okay, da alles, was dahinter steht, da steht einfach auch kein Du oder keine persönliche Ansprache dahinter. So, dann
weißt du, welche Zielgruppe am meisten Schwierigkeiten hat, geduzt zu werden?
Wahrscheinlich mein Alter jetzt.
Nee, 17. Weil du mit 17 denkst, jetzt habe ich es geschafft, jetzt möchte ich
geduzt werden. Stimmt. Ja,
so zwischen Punkt. 17 und 19 möchtest du echt mal gesiezt werden, endlich.
Stimmt, ja? Endlich wird man in der Schule gesiezt.
So, oder von der Bank, weißt du, wenn die Bank dich immer noch duzt, dann denkst du, was ist hier jetzt los? Ja. Habe ich für die nochmal eigenes Geld? Ich möchte da endlich mal ernst genommen werden.
Stimmt, ich erinnere mich an die erste Hasper-Joker-Karte. Die habe ich irgendwann bekommen. Das ist so ein ähnlicher Moment. Da kriegt man seine erste Kreditkarte, so mit 19 oder so, und die ist so knallbunt. Wo ich dann auch so, nein, ich will hier bitte so eine silberne Kuh, also was wollt ihr denn? So. Das ist so eine Kinderkarte und so, weil da wurde ich dann auch immer so geduzt bei allem, wo ich dann auch so, ja, stimmt.
Aber das herauszufinden, wie du, was deine Zielgruppe für eine Sprache möchte, ist das eine richtige Arbeit. Und das wird von vielen Unternehmen unterschätzt. Viele Unternehmen sprechen an ihren Zielgruppen vorbei, weil sie sich nicht wirklich die Arbeit machen, zu sagen, wie möchten die eigentlich mit mir sprechen? Wie sprechen die auch zu Hause?
Wir hatten ja, was so ein Thema, würde ich auch noch mal mitnehmen. Und zwar, da ist auch ein Kapitel drin über Gendersprache, was ja auch bei Firmen immer, also neben der, es gibt ja so gefühlt, wenn man so die großen Stellschrauben bei Unternehmenssprachen hat, ist ja immer erstmal siezen wir oder duzen wir. Mhm. Da macht man ja immer schon mal ein großes Gleis. Und die andere ist halt immer, wie gehen wir mit gendergerechter Sprache um? Ich bin ja, ich leiste mir da so eine ambivalente Haltung als Luxus, weil ich mag ja die Intention sehr, weil es ist meiner Meinung nach, die Diskussion ist unglaublich wichtig. Ich finde nur die handwerkliche Umsetzung so schlimm. Also es ist, wenn ich mir dann, es gibt ja so, also in dem Buch hast du ja so 4, 5, 6 verschiedene Arten der Umsetzung. Also man merkt ja auch, dass die Umsetzung nicht gut ist, merkt man ja schon daran, dass alle jedes Jahr eigentlich eine neue kommt. Also am Anfang war es Lehrerinnen und Lehrer, dann war es Lehrer-Schrägstrich, dann hatten wir das, also mein persönlicher Tiefpunkt war, glaube ich, der Genderstar. Das war immer so dieses Sternchen mitten im Text, wo ich sage, so alles mit Satzzeichen finde ich persönlich jetzt schwierig, weil immer wenn ein Satzzeichen in einem Satz ist, dann habe ich einfach jahrzehntelang gelernt, dass ich, wenn da zum Beispiel ein Sternchen ist, suche ich automatisch mit dem Auge unten die Fußnote, da stimmt was nicht. Also Lehrerin und dann ist da das Sternchen dazwischen, dann ist ja Moment, stimmt hier was mit den Lehrern nicht? Weil, und das ist irgendwie so ein Reflex, ich weiß natürlich, dass das Quatsch ist, aber ich bin so für eine halbe Sekunde, damit bin ich raus.
Und also ich glaube, es gibt noch nicht die endgültige Lösung.
Nee, ich fand dieses generative Femininum.
Ja, das ist aber auch keine Lösung.
Ich finde es ja ganz lustig, ich höre ganz gerne den Podcast Lage der Nation. Ich weiß nicht, das ist ein ganz bekannter Nachrichtenpodcast. Die machen das großartig und ich finde das immer ganz, ganz spannend, weil die Jungs, die sind immer unglaublich, dahinterher, alles politisch korrekt zu machen. Also, aber und versuchen dann so verschiedene Dinge. Und die sprechen jetzt immer diesen Podcast im generativen Femininum. Also es ist immer automatisch
die Mikrofonen. Lehrerinnen.
Ja, das ist dann auch immer, und dann, wenn man das natürlich jetzt hier so Wolf Schneider korrekt macht, so dass die
die Mitgliederinnen und Mitglieder oder die Mitgliederinnen, wo ich dann auch sage, ja, das ist dann auch wieder so inhaltlich schlecht, weil Mitglieder hat ja, ist ja schon mal von Haus aus neutral. Und dann wird so weg, alles weg,
klar,
feminint. Wie nennt man das? Und dann wird so alles verweiblicht. So. Und dann denke ich mir, okay, da scheitert es dann auch wieder. Aber irgendwie will ich es auch nicht so abtun. Ich tue mir da so schwer, das so wegzumachen. Dann gibt es ja immer noch den guten alten Disclaimer-Text. Den mache ich ja auch immer.
Den
finde ich eigentlich fast am besten.
Ja, den besten, den ich kenne, wenn du den meinst, ist von Frank Thelen. Der, meinst du mit Disclaimer so den Text, den man vorne abstellt, Disclaimer, warum das maskulin?
Wir nehmen das generative genau, Maskuline, so. Meinen aber alle.
So, da finde ich einen sehr guten Frank Thelen, den ich sowieso sehr, sehr gut finde. Seine Fachbücher sind wirklich perfekt geschrieben. Mache jetzt Werbung für einen anderen Verlag, Karin, tut mir leid, aber ab und zu muss man auch mal über seinen eigenen Verlag hinausgucken.
Sie ist ja hier Sprecherin.
Sie ist ja, wenn
jemand für alles
spricht. Frank Thelen kennen wir aus Höhle der Löwen und der Unterstützer von Startups und so und ein fantastisches Buch geschrieben, 10x DNA heißt das. Da geht es um alle möglichen Dinge. Und er erklärt sehr schön alles, was es so in dem Bereich digital heute gibt, Blockchain und so. Also für Anfänger zum Verstehen, brutal einfach geschrieben, simpel einfach geschrieben. Und er hat einen tollen Disclaimer am Anfang, nämlich er sagt, der erste Satz heißt, wir sind uns alle einig, dass es mehr Frauen in Führungspositionen geben muss. Der zweite Satz heißt, denn weibliche Intelligenz fehlt dieser Gesellschaft. Aber, Doppelpunkt, wir haben dieses Buch im generischen Maskulin geschrieben, Masculino geschrieben, weil die Sätze einfach kürzer und lesbarer und verständlicher dadurch sind. Bitte verstehen Sie das nicht als Einschränkung, sondern als Hilfe beim Lesen.
Mensch, auswendig gelernt.
Ja, ich bin einer der wenigen Menschen, die noch Sachen auswendig lernen. Ich lese auch Gedichte und lerne die noch auswendig. Lese gerade wieder mal Ingeborg Bachmann.
Das spricht aber auch für den Text.
Ich kann nur allen Menschen empfehlen, sich ab und zu wieder Gedichte anzugucken. Und Gedichte ist eine Sache, die auch aussterbend ist, ein bisschen. Finde ich sehr schade. Wir kennen sie noch von Liedzeilen, da gibt es das noch. Wenn man Songs hat, dann die reimen sich ja auch. Aber es sind keine Gedichte. Aber Gedichte haben ist eine sehr, sehr schöne Sache.
Ich würde so gerne über Gedichte. Lass uns mal kurz beim Thema bleiben. Ausnahmsweise mal. Wir schweifen ja schon die ganze Zeit von einem.
Ich werde jetzt kein Gedicht rezitieren.
Genau, die Glocke. Jetzt haben wir
was. Aber nee. Ringelnatz zum Beispiel ist wunderschön. Nehmen die Gedichte von Ringelnatz und es gibt nichts Schöneres.
Ja, ich finde das, also bei der Text von Thelen, um nochmal drauf zu kommen, ja. Das ist schon brillant. Also die Frage ist halt immer bei der Diskussion, ob man sich dran hält, also ob das akzeptiert wird von der jeweiligen Gruppe, weil das Problem ist, wie wir ja jetzt auch, da diskutieren jetzt zwei Männer, das Thema Frauen gleichberechtigt in die Sprache bringen.
Lass mich dazu was sagen, weil das ist ein wichtiger Punkt jetzt. Also, das darf nicht rüberkommen, dass wir uns darüber lustig machen. Wirklich nicht. Ich finde,
das ist ja eh nicht.
Es gibt einen inhaltlichen Aspekt und es gibt einen sprachlichen Aspekt. Der inhaltliche ist ganz klar, dass wahrscheinlich es nicht anders geht, dass man die weibliche Form mit sagt. Einfach um klarzumachen, in der Gesellschaft ist, es gibt eine Gleichstellung. Das ist so, wie es auch für mich Quoten geben muss. Ich bin sehr dafür, dass es in Vorständen 30, 50, was auch immer Prozente irgendwann mal gibt und irgendwann gar keine Prozentfrage mehr gibt, weil ein Vorstand sich immer pari zusammenstellen muss und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Und das hilft dann auch. Manchmal kommt es ja nicht von alleine, da muss man das zwangsweise einführen und dann wird es von der Sprache vielleicht auch so sein müssen. Wenn es so ist, wenn es wirklich dazu führen würde, bin ich absolut der Meinung, dann heißt es, liebe Kolleginnen und Kolleginnen oder Kolleginnen und Kollegen, gut. Und Lehrerinnen und Lehrer, alles gut. Finde ich wichtig. Es macht es leider nur länger. Jetzt kommen wir zum sprachlichen Aspekt. Die Texte werden doppelt so lang. Ich habe ja, wie gesagt, viele Sachen für Versicherungen und so überarbeitet. Wenn man das wirklich alles machen würde, dann wirst du sehen, dass der Text um ein Drittel länger wird. Wo heute schon lange Texte nicht gelesen werden, werden die einfach nochmal ein Drittel länger. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Text gelesen wird, wird noch geringer. Das ist gefährlich. Also wir haben noch keine Lösung gefunden. So, das ist nur das Thema Mann-Frau. Das ist ja noch einfach zu lösen. Dagegen habe ich auch gar nichts. Im Gegenteil, ich fördere das sehr. Und nicht nur das Bonzen Agentur, jede zweite Person eine Frau ist, was ich wichtig finde, weil weibliche Emotionalität und Intelligenz ist ein wichtiger Punkt. Und auch in Texten, by the way. Aber das Gender zielt ja auch was anderes ab. Das Gender zielt ja auf das dritte Geschlecht ab. Darum geht es ja eigentlich. So, und damit ist es natürlich jetzt schwierig mit dem Sternchen. Und jetzt kommt man auf einen anderen Punkt. Siri kann das nicht. Wenn ich also sage, dieser Text ist für alle Fotografen und Fotografinnen, kann sie das. Wenn ich aber sage, Literatext ist für FotografInnen, hat sie eine Schwierigkeit. Noch kann Siri und auch Alexa haben dann ein Problem. Die zucken dann. Dieses Zucken von Klaus Kleber im ZDF, das er jetzt ja eingeführt hat, führt bei Siri nicht nur zum Zucken, sondern zum Aussetzen. So, das haben wir nicht gelöst, das Problem. Jetzt kann man sagen, okay, wir machen mal die Form wie Guten Tag, Kai Müller. Wie findest du das, wenn man dich ohne Herr und so anspricht? Kannst du damit leben?
Ja, ich bin ja immer, also bei dieser handwerklichen oder der sprachlichen Umsetzung denke ich ja immer, wenn man sich die Sprachgeschichte anschaut, ist es ja eh immer so, dass sich immer die einfachere Form eigentlich durchgesetzt hat.
Ja.
Nahezu immer. Also deswegen bin ich ja auch, wenn jetzt gerade irgendein Verein für deutsche Sprache oder so gerade immer Sturm läuft gegen irgendwelche Gendersprachen, Neuregelungen, die ja tatsächlich oft eben sehr sperrig sind, da würde ich mich ja immer ganz entspannt zurücklehnen, weil sich das sowieso nicht durchsetzt, weil sich diese alles, was sperrig ist, so wie auf ganz lange Sicht sowieso nie durchsetzt.
So wie sich auch PS immer noch durchgesetzt hat gegen alles andere, was danach kam. Wie viel PS hat denn dein Auto? KW, ja. Keine Chance. KW wird nicht kommen. Die Leute reden über PS.
Ja, es ist aber bei Glühbirnen wird auch immer noch über Wattstärke geredet.
Also allein, dass du Glühbirnen sagst, das heißt ja Lampe.
Glühbirne, ja, ist auch sehr gut.
Du wirst immer Birne sagen, das ist eine Glühlampe.
Ja, wobei, ist vielleicht auch alter.
Nein, wir haben keine Lösung dazu. Nee, wir haben keine Lösung. Ich finde, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir müssen daran arbeiten. Und ich finde das auch absolut wichtig. Die Sprache hat das noch nicht geknackt.
Ja.
Ich finde einige Sachen sehr sperrig. Manche Sachen finde ich auch ganz unglücklich, wenn man sagt, ja, wir müssen jetzt immer sagen, statt Studenten und Studentinnen oder Studentinnen und Studenten, sagen wir Studierende. Ja, das ist inhaltlich nicht richtig, würde Wolf Schneider sagen, denn ein Student muss nicht studieren. Ich kann auch lange Student sein, ohne jemals studiert zu haben.
Ja gut, das ist aber jetzt, ja, wobei ich das ja immer so ein bisschen so eine kleine Kuritenkackerei dann da finde. Das ist so, Wolf Schneider, das ist absolut korrekt. Es ist nur so im Alltagssprachgebrauch auch. Das ist so, wie man so für es heißt übrigens nicht Kommas, sondern Kommata, obwohl ungefähr 90% der Weltbevölkerung Kommas sagen.
Klar.
Und der Weltbevölkerung nicht, aber die Deutschen zumindest. Aber da denke ich dann immer, okay, gut, das geht noch. Also das wird sich wahrscheinlich irgendwie so gerade ruckeln irgendwann. Aber ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich habe ja bei Kunstkommerz und Kinderkriegen hatten wir die Diskussion ja auch. Also wenn man so ein Buch anfängt und gerade ein Sachbuch was so einigermaßen modern wirken möchte, dann hat man sich diese Frage ja immer zu stellen. Aber dann fängt man halt an, das irgendwie, dann probiert man so die ersten, also bei mir war es so, da habe ich die ersten paar Seiten irgendwie mit innen und also dann hat man so verschiedene Techniken ausprobiert und dann am Ende habe ich einen Disclaimer geschrieben. Also am Ende dieser Überlegung.
Habe ich in meinem Buch ja auch. Wir haben auch einen Disclaimer vorne. Und ich finde es auch richtig. Also für mich heute, wir haben jetzt den September 2020, ist es der beste Weg, vorne einen Disclaimer zu schreiben, der ganz klar macht, dass wir nicht die maskuline Form gesucht haben, weil wir die Frauen ausgrenzen wollen. Im Gegenteil. So, das ist mir wichtig. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Ich bin ja noch nicht, ich gebe ja nicht auf.
Ja, mal gucken, was da noch kommt.
Ja, aber noch so weit haben wir es nicht. Aber ich glaube, Voice wird eine Sache sein. Also Siri und Alexa werden uns schon irgendwann sagen, was wir da machen müssen. Weil die entwickeln sich weiter, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und auch unser gesellschaftlicher Wandel wird dazu beitragen. Ich habe neulich mal gelesen, der gute Erdogan über Genderfizierung hat er was gesagt. Und Erdogan hat gesagt, dass diese Diskussion würde zeigen, dass Frauen viel zu viel die Wohnung verlassen.
Ja, gut.
So, okay. Da fällt einem dann gar nichts mehr. Dann sagt, oh, hallo, Erdogan, du bist doch mal relativ weit noch entfernt von dem Thema. Ja? Frauen verlassen zu oft die Wohnung. Ja, Punkt. Und da fällt einem nichts mehr ein. Also ich glaube, wir brauchen noch ein paar Jahre, um das Thema hinzubekommen. Ich möchte gerne auf jeden Fall Unternehmen ermutigen, das ist in dem Buch auch mit drin, das Thema jetzt anzugehen und nicht getrieben zu werden. Und es ist immer gut, seine Sprache selbst zu bestimmen und zu sagen, was passt zu mir und selbst seinen Weg zu finden. Zu sagen, ich gehe diesen Weg und vielleicht gehört Gender mit dazu. Kann sein, und als Unternehmen, ich sage, ich gehe bewusst diesen Weg, weil ich es zeigen will.
Ja.
Und andere gehen in Disclaimer eher. Das muss man sich für, aber das Thema aktiv angehen ist besser als abzuwarten.
Das hat ja auch ganz viele Facetten. Das ist jetzt nur Sprache. Ich finde ja immer eins der sichtbarsten Punkte ist ja immer das gute alte Foto auf dem Dach, auf dem viele Männer, also nur Männer stehen. Also das ist ja auch immer, also da hatte ich auch vor Jahren schon, also bestimmt schon 6, 7 Jahre her, da hat mir ein Kollege aus den USA gesagt, du kannst hier keine Firma gründen, also kannst kein Firmenführungsfoto posten, solange du keine Frau in der Führung hast. Mhm. Das geht nicht, das geht komplett PR-mäßig nach hinten los. Da denke ich mir, okay, cool, das ist eigentlich gut, das ist eigentlich so ein gesellschaftlicher Druck, der das dann einfordert.
Ja.
Also ja. Das finde ich dann irgendwie gut. Also du kannst kein ordentliches, du kannst dir das nicht leisten, einfach nochmal 5 Typen auf dem Dach. Ich verstehe mich auch immer, warum die immer Fotos auf dem Dach machen. Aber die, es ist ganz faszinierend. Es hat so ganz viele Facetten, das Thema. Aber
Gender ist wieder ein weiterer Haken, um sich mit der Sprache zu beschäftigen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass Unternehmen sich mit ihrer Sprache mal beschäftigen. Viel lange war es einem vollkommen egal, wie man geschrieben hat.
Ja, absolut. Ja, ich würde tatsächlich so, wir haben jetzt so eine Stunde gefühlt, habe ich jetzt gerade mal geguckt, haben eigentlich so alle Themen durch. Hast du noch einen Gruß an die Leser oder ein letztes Wort zu deinem Buch, außer dass man es jetzt kaufen muss?
Nein, ach, muss man gar nichts.
Man soll, es kann.
Also, da geht es ja schon los. Nein, also.
Schlechte Sprache jetzt.
Ich wollte einfach sagen, dass es immer wieder, es gibt immer das Thema, was ist Corporate Language so? Und ich will nur sagen, es geht mehr als Verständlichkeit. Es gibt relativ viel, die momentan sagen, wir müssen verständlich schreiben. Und uns geht es eigentlich, mein Anliegen ist eigentlich, Leute zu sagen, es geht, Verständlichkeit ist Hygiene. Dass wir verständlich schreiben müssen, ist selbstverständlich.
Oh.
Nicht? Und ich finde, dass man jetzt einen Schritt weitergehen soll und sagen, ich muss meine eigene Sprache finden. Und das ist das, was wir den Leuten eigentlich mitgeben wollen. Ein Buch, finde deine eigene Sprache. Und das Buch ist deswegen Praxisbuch, weil es ganz viele Spiele hat, sage ich mal, Beschäftigung, interaktive Parts, wo ich selbst meine Sprache finden kann. Hinten ist so ein Weg, eine Roadmap, oh, schlimmes Wort eigentlich, aber nennen wir es mal Weg, zu seiner eigenen Sprache zu finden. Das ist auch interessant. Das ist nicht nur für Unternehmen, das kann auch für Menschen sein. Auch Menschen können Marken ja sein. Mhm. Na? Und es gibt ja auch, ob das Politiker ist oder Wirtschaftsfachleute oder Künstler, die sagen, ich arbeite an meiner Marke. Marken sprechen ihre Sprache und mit dem Buch wollen wir auch auf eine spielerische Art und wie immer bei Hermann Schmidt-Friedrichs auch schön gestaltet, aber auch unterhaltsam geschrieben. Es ist auch sehr unterhaltsam zu zeigen, auch wie machen es andere falsch. Wir haben auch Beispiele bei, da hast du jetzt nicht drüber gesprochen, was ich ganz tolle Artikel finde von jemandem, der im Buch drin ist, Gitta Zopf, der darüber schreibt, wie man eine Sprache völlig entgleisen kann, nämlich bei der Deutschen Bahn.
Ach, das ja. Ja, doch, das war auch ein guter
Punkt. Die Deutsche Bahn hat ja auch eine Corporate Language völlig entgleist. So, also gut, es gibt dann auch andere Bücher noch drüber.
Das aber mach ruhig mal ein Beispiel kurz. Also sonst.
Ja, ich meine, die Deutsche Bahn hat so Dinge, ich mach mal als Beispiel, du stehst im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig und die Durchsage von einem, ist ja auch ein Bot, glaube ich, das sind ja auch
ja. Mal so, glaube ich.
Also das war jedenfalls ein Bot und sagt, der RE 607 von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck, Abfahrt 14.37 Uhr über Ahrensburg, Bargteheide, Bad Segeberg, heute mit Sonderhalt in Bad Bramsche, entfällt.
Wolf Schneider wäre
groß.
Würde gleich in die andere Richtung fahren.
Ja, ich sage, Beispiele, das gibt es nur bei der Deutschen Bahn. Du sitzt gefühlte fünf Minuten und erfährst erst dann mit dem letzten Wort, das die deutsche Sprache ja zulässt, dass der Zug ausfällt. Und so Beispiele haben wir da drin. Wir haben auch schöne andere Dinge drin, auch dass die Deutsche Bahn einfach auch wirklich, da sind ja Pittoresken drin. Das macht ja richtig Spaß. Nur, dass sie es halt absichtlich nicht machen, sondern dass das unbewusst, glaube ich.
Ja, die haben ja dieses Thank you for traveling.
Ja, wundervoll.
Was, was ich aber fantastisch finde, tatsächlich.
Da sind große Sachen drin.
Das ist ja ein Markenversprechen. Ja.
Oder ein anderes Beispiel. Ich saß in der im Bistrowagen, was ja auch schon in sich Bistrowagen, gibt es einen Bistrowagen und was hat das mit dem Bistro zu tun? Aber egal, sagen wir mal, früher hatte man Speisewagen gesagt, ja, oder Mitropa im Osten. So, du sitzt im Speisewagen und guckst auf die Karte und sagst, oh, heute gibt es Rostbratwürstchen, klasse. Ich mag die Rostbratwürstchen von der Deutschen Bahn übrigens sehr gerne. Das ist eines der wenigen Essen, die man da wirklich genießen kann. Und die Schaffnerin darf man auch nicht sagen, das ist ja die Zugbegleiterin, ja, die Zugbegleiterin aus dem Bistro-Bereich kommt dann und sagt, haben Sie etwas Schönes gefunden? Ich sage, ja, ich würde gerne die Rostbratwürstchen nehmen. Kann ich die auch ohne Brot bekommen? Weil ich vertrage keine Weizen. Das habe ich aber nicht gesagt. Also ich hätte gerne die Rostbratwürstchen ohne Brot. Dann sagt die zu mir, das kann ich Ihnen aber leider nicht einbonieren. Ich gucke sie an und denke, sie spricht eine andere Sprache. Ist das nicht herrlich, dass es ein Unternehmen gibt, eines der größten Unternehmen in Deutschland, die eine komplett eigene Sprache spricht?
Ich muss auch gerade an Bäckerei Junge denken. Nämlich? Die machen Bomben-Franzbrötchen, muss man sagen. Aber die hatten irgendwann mal so eine Phase, da haben die so einen Marketingtext. Also das war furchtbar. Das war wirklich so irgendwie, ja, hier, ich hätte gerne ein halbes Käse und einen Kaffee. Und dann, ja, sehr gern. Möchten Sie Ihr halbes Käse gleich hier genießen?
Ah ja, Kundenfreundlichkeit. Da gab es ein Training Kundenfreundlichkeit.
Boah, das war so schlimm. Ja. Also möchten Sie das gleich hier genießen? Und dann irgendwie möchten Sie noch ein Croissant dazu genießen? Das ist, sag mal, war irgendwie das Thema Genießen war anscheinend wichtig in eurem Workshop. Ne? Also das war, also wo du auch merkst, okay, das, da redet gerade auch kein Mensch mit mir.
Da gibt es auch einen Bonus, wenn du das häufig benutzt. So.
Ja, kriegst du so. Und wo ich denn, das ist so ein Thema, das haben die auch Gott sei Dank wieder abgeschafft, weil, glaube ich, die auch von ein, zwei Kunden mal gehört haben, das ist einfach ganz schlimm.
Also Schlusssatz, glaube ich, ja. Den du mir von mir haben möchtest. Sprache macht tierisch Spaß und das wollen wir in dem Buch vermitteln.
Mensch, du, Prost, wir haben ja hier Apero.
So sieht's aus.
Das heißt, Prost.
Prost.
Prost. Schön, dass du da warst. Das war eine feine Folge.
Vielen Dank.